Ja, es geht ja immer auch, und ich glaube auch im neuen Jahr immer noch darum, was kann ich noch dazu adden, was kann ich noch mehr machen und Co. Und ich glaube, da eher manchmal einen Schritt zurück zu machen und eher sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich mich mehr regulieren? Also, oder wie kann ich wieder mein Nervensystem, meinen ganzen Körper oder meine Systeme generell wieder in Verbindung bringen, in Kommunikation bringen und eher irgendwo beruhigen? Deswegen ist so dieses eher irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht die Energie, die ich eigentlich in meinem Körper habe, wieder entfachen, anstelle jetzt irgendwie unbedingt von außen welche zuführen zu müssen?
Unser Körper verliert ständig Energie, oft ohne dass wir es merken. Und genau das macht es so gefährlich. Doch woran liegt es und was können wir vor allem im Alltag anders machen? Eine Antwort kann die Psychoneuroimmunologie liefern. Sie zeigt, wie eng Psyche, Nervensystem, Immunsystem und das Hormonsystem miteinander verbunden sind und warum Erschöpfung oft viel tiefer entsteht, als wir denken. Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Hanna Samira Schmidt. Sie ist Biomedizinerin mit Schwerpunkt auf Psychoneuroimmunologie und beschäftigt sich intensiv mit High Performance und Longevity. Wir sprechen darüber, wie unser Nervensystem, Immunsystem und unser Darm unsere Energie beeinflussen, wie Stress unser Immunsystem durchlässig macht und warum Erschöpfung oft kein Willens- oder Fokusproblem ist, sondern ein körperliches Warnsignal. Es ist ein Gespräch über Energie, innere Regulation und darüber, warum weniger manchmal mehr ist. Hier kommt Hanna Samira Schmidt.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Hanna, super, dass wir es endlich geschafft haben. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Du bist digital zugeschaltet, noch aus einer Heimat nähe Frankfurt, denn bald geht es für dich nach Südafrika. Wie sehr freust du dich auf Sonne und Strand?
Sehr. Obwohl ich aber auch, ich muss auch sagen, ich mag auch schon so ein bisschen Winter. So dieses Runterkommen, irgendwie auch viele reflektieren, integrieren.
Und was macht dann Kapstadt für dich so besonders, der Ort?
Ich glaube, es ist der Mix und die Verbindung. Also diese ja wunderschöne Natur irgendwo. Aber auch jetzt gleichzeitig nicht das, dass man jetzt, sonst ist es ja irgendwie oft so, man hat irgendwie einen Strand und dahinter sind dann so Riesenhäuser, Hotels und Co.
Zum Beispiel in Miami ist das so, mit den ganzen Hotels da, ja, das
ja,
ist so schön.
Und da ist es irgendwie noch, ja, ist die Natur irgendwie noch ziemlich im Vordergrund, man kann super, super wandern und auch die Menschen, die herkommen. Klar, es sind immer fast nur noch irgendwie Deutsche gefühlt. Aber hab noch, also ich mache das hier seit mehreren Jahren und kenne viele, die wirklich irgendwie aus Kapstadt kommen. Ist es jedes Mal eher wie auch so nach Hause kommen.
Steht noch auf meiner Bucketlist, in den Wintermonaten, so Januar, Februar, mal so einen Monat dann aus Südafrika zu arbeiten. Steht noch ganz groß auf meiner Liste. Was man über dich noch wissen kann oder muss, denn das ist ganz spannend, du bist nicht nur Biomedizinerin, sondern auch eine Pfarrerstochter. Das heißt, auf den ersten Blick klingt das eher nach zwei Welten, ja? Also das eine so ein bisschen sehr wissenschaftlich, sehr medizinisch, das andere ein bisschen spiritueller. Wie sehr hat das so dein Leben oder auch dein Verständnis von Gesundheit geprägt, diese beiden Welten?
Ich hatte früher in der Kindheit eine Situation, wo ich irgendwie so ein bisschen vor die Entscheidung gestellt wurde oder mir so eine Frage gestellt wurde, wie ich denn irgendwie Biomedizin studieren kann, wenn mein Vater Pfarrer ist. Und das hat mich damals sehr geprägt und ich bin dann komplett in die Wissenschaft rein und habe alles, was irgendwie nur, was nicht belegbar wirklich war, war für mich ja Hokus Pokus so ungefähr und durfte dann auch durch eigene ja, Heilungswege irgendwie auch wieder herausfinden, dass da irgendwie doch noch mehr ist, also dass irgendwie Spiritualität auch einfach in unserer Biologie irgendwo drin ist, dann ja das irgendwie jetzt wieder zusammenführen zu dürfen.
Ja, lass uns aber mal eintauchen. Du bist Biomedizinerin, wie gesagt, du hast dich auf Psychoneuroimmunologie spezialisiert. Ein Begriff, der viele Menschen ein bisschen einschüchtert vielleicht oder eben auch nicht bekannt ist. Mir war der, muss ich ganz ehrlich sagen, vor der Recherche auch nicht bekannt, habe mich ein bisschen eingelesen. Aber klär uns du doch mal auf, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wofür steht der Psychoneuroimmunologie?
Ja, ich würde sagen, es ist irgendwie so ein bisschen so moderne Medizin und es verbindet irgendwo die Psyche mit dem Nervensystem, mit dem Immunsystem, Aber eigentlich könnte man auch noch so viele weitere Faktoren da einführen, also irgendwie Endokrinologie, die Hormone. Es ist eigentlich so die Medizin, die irgendwie sagt, es hängt alles mit allem zusammen. Und zwar nicht nur in uns jetzt drin, also dass es um Systeme irgendwo geht, aber auch, dass wir nicht isoliert sind von unserem Umfeld, von oder auch von unseren Gedanken, von Emotionen und so weiter, auch irgendwo Menschen, dass die alle irgendwo einen Einfluss auf uns haben oder auf unsere Gesundheit haben. Und das fasst das alles eigentlich zusammen.
Ich hatte für mich so ein bisschen rausgelesen, so die klassische klinische Medizin, die sagt ja, der Körper ist, also ein Dualismus, ja, der Körper ist so für sich eins und dann gibt's noch die Psyche, den Kopf und so, aber wir befassen uns nur mit dem Körper und gucken, was passiert mit den Blutwerten, was ist alles da drin. Und Psycho- und Neuroimmunologie sagt, nee, nicht Dualismus, sondern eher alles ist irgendwie eins, wie du sagst, also alles hat irgendwie Einfluss, die Psyche, die Beziehungen, die Umwelt. Kann man das so ein bisschen darlegen? Und ganz wichtig, glaube ich, für die Zuhörerinnen noch, Hanna, es ist ja jetzt nicht irgendwas, was ausgedacht worden ist, sondern es ist ja schon eine anerkannte mittlerweile Forschungsschwerpunkt der Medizin, oder? Also immer mehr wird es auch in der klinischen Medizin anerkannt, oder? Oder wie ist da so der Status quo aktuell?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Wissenschaft, es ist eine Forschung. Und du hast es eigentlich ganz schön beschrieben. Ich habe auch in meinem Studium eben der Biomedizin irgendwie so gelernt, wie so der Bauplan Mensch ist eigentlich, irgendwie so wie so eine Maschine irgendwie. Aber ich meine, wir haben auch im Darm irgendwie ein Nervensystem und wir können das ja nicht irgendwo trennen. Und ich glaube, wir wissen alle, was vielleicht auch irgendwie Menschen, also wir spüren ja, dass das irgendwie was mit uns macht. Und ich glaube, oft ist es so, dass wir versuchen, es für uns irgendwie greifbar zu machen und schaffen Modelle, die vielleicht zu eng sind, nur weil sie dann irgendwie einfach sind und vergessen aber viele Faktoren. Und die Psychoneurologie schaut sich das Ganze an, schaut sich eben die Systeme an und ist eher wie so ein Zusammenspiel.
Genau, du hast angesprochen, eine Wechselwirkung zwischen Psyche, Nervensystem, Immunsystem und aber auch das Hormonsystem. Um das jetzt ein bisschen zu greifen, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, aber wie können wir uns das jetzt bildlich vorstellen? Also wie sprechen die vielleicht miteinander? Kannst du uns da ein bisschen näher reinbringen?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Darm und Hirn jetzt irgendwie anschauen würden, also vor allem Darm ist ja auch irgendwie auch viel Immunsystem dort sitzen, haben wir immer irgendwo einen neuronalen Weg, also über Nervenbahnen. Das ist immer sehr, sehr, sehr schnell, dass das funktioniert. Dann haben wir immunologisch, also durchs Immunsystem, es wird dann oder nennt sich dann, also die Moleküle heißen dann Zytokine. Dann gibt's aber auch noch Endokrinologie, also die über die Hormone und auch noch metabolisch oder übers Mikrobiom. Die machen ja auch bestimmte Substanzen, die dann ausgeschüttet werden und auch kommunizieren. Nur es ist so, dass wir, also ein Molekül kann verschiedene Dinge auslösen, je nachdem von wo es kommt, also von welchem Ort es kommt. Und zum Beispiel eben Zytokine, die jetzt irgendwo vom Immunsystem kommen, haben wir aber auch Myokine, die aus den Muskeln kommen und dann, oder auch Adipokine, die von den Fettzellen kommen und immer eine andere Funktion irgendwo auch haben. Also zum Beispiel irgendwie Interleukin 6 oder TNF-Alpha, wenn die jetzt vom Immunsystem kommen, sind sie eher, dass sie Entzündungen auslösen, also proinflammatorisch. Wenn sie jetzt zum Beispiel von den Muskeln kommen, ist es eher so wie so ein Energiesensor, also dass ein Energiebedarf da ist. Und zusammen wirken sie im Gehirn eher wie so ein Wachstumsfaktor, dass sie für Neurogenese sorgen. Also es ist wirklich wichtig irgendwie, woher kommt es und wohin darf es dann auch irgendwo?
Okay, das heißt, es ist ein ganz großes Kommunikationssystem. Jedes System kann in dem Sinne senden, aber auch empfangen. Und die große Frage ist, ob es positiv ist, ob es negativ ist. Von wo kommt es quasi? Wo wird es empfangen? Also so können wir uns das vorstellen. Es ist wie so ein ganz großes Kommunikationssystem. Jeder ist mal Botschafter oder Sender und Empfänger. Und es ist ganz wichtig, welche Moleküle oder von wo kommt nach was.
Ja, ich würde nur sagen, dass, glaube ich, alles immer irgendwie positiv ist. Also es geht ja immer irgendwie um Schutz. Aber klar, je nachdem, was es für eine Wirkung dann irgendwann
da
hat.
Da kommen wir gleich drauf, ob es positiv oder negativ ist oder wie können wir unseren Körper besser verstehen. Aber es ist schon mal ein guter Punkt. Was sind denn jetzt so typische Alltagsfaktoren, Hanna, die jetzt so diese Systeme erheblich stören können? Also im Bestfall, gehen wir von der Utopie aus, diese Systeme funktionieren wunderbar, alles funktioniert genau so, wie sich die Biologie das mal vorgestellt hat. Jetzt ist aber unser Alltag eben nicht immer ganz passend zu unserem Körper, zu unserem Nervensystem. Also was kann so typisch im Alltag vorkommen, dass die Systeme gestört werden?
Wir können es ja mal irgendwie einen normalen Tag, also wahrscheinlich du schläfst im Bett, ist irgendwo schon mal, also wenn wir da nach früher gucken zur Evolution, waren wir eigentlich immer irgendwie grounded, wir waren irgendwie mit der Umwelt irgendwie verbunden. Dann stehen wir morgens auf, ja, sind vielleicht irgendwie auch noch übermüdet, meistens sofort der Griff irgendwo ans Handy. Und wir wissen irgendwie, News und alles ist eigentlich ja so auch geprimed, dass es irgendwo negativ ist, damit es was in uns auslöst. Heißt, wir haben eigentlich irgendwie schon mal so einen Stressor gleich am Morgen. Dann natürlich das Blaulicht, das löst auch noch was aus. Dann putzen wir irgendwo Zähne. Kann passieren, dass wir da vielleicht irgendwo auch zum Beispiel Titandioxid irgendwo drin haben. Also Stoffe, die eigentlich irgendwie gar nicht so schön für unser System sind. Kann das ein weiterer Stressor sein oder irgendwie Parfums, also Shampoos, irgendwo Dinge, die vielleicht Einfluss auf die Hormone dann haben. Dann sind wir wahrscheinlich so gestresst, dass wir es irgendwie nicht mehr schaffen zu frühstücken. Haben natürlich irgendwie ein Auto vor unserer Tür stehen, also irgendwie ja keine Bewegung, ja kein Tageslicht. Fahren vielleicht noch beim Bäcker vorbei. Ganz egal, ob es jetzt irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie eher so ein Brezel, wo wir vielleicht irgendwie noch auch viel Verarbeitetes irgendwo drin haben. Und dann essen wir es wahrscheinlich irgendwie auch noch beim Autofahren. Heißt eigentlich irgendwo im Stressmodus, wo wir eigentlich gar nicht verdauen können. Und dann vielleicht irgendwie auch nur ein paar Bisse. Das heißt, dann sind wir irgendwie im Büro und essen irgendwie immer noch weiter. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie am Snacken. Sind dann wahrscheinlich den ganzen Tag sitzen vorm PC und arbeiten und fahren dann irgendwie auch wieder nach Hause. Also was ich damit auch sagen will, es ist nicht so, dass irgendwie so ein Faktor so das ist, was jetzt irgendwie das auslöst. Und ich glaube, das suchen wir aber immer gerne. Und ich finde, ein Bild ist da eigentlich schön, dass wir wie so einen Eimer haben irgendwie. Und es ist ja nicht so, dass dieser letzte Tropfen eigentlich also vielleicht ist es das Auslösende, aber nicht die Ursache. Und dann eher zu schauen, okay, was füllt denn mein ganzes Fass? Und was kann ich irgendwie vielleicht für mich irgendwo ändern? Und schlaggebend natürlich irgendwie Schlafmangel, irgendwie Ernährung, die eigentlich keine Lebensmittel sind. Und dieser ganze unbewusste Stress, ich glaube, das sind schon ziemlich.
Das hört man raus aus diesem Alltag, dieser Stress. Und da fand ich es super spannend. Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Es gab spannende Studien, die so am Anfang der Psychoneurologie waren, aus den 70er und 90er Jahren, wie gefährlich zum Beispiel ein gestresstes Nervensystem für unser Immunsystem ist. Und ich glaube, diese Studien würden heutzutage nicht mehr so umgesetzt werden dürfen, weil es ethische Probleme hätte. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber damals wurden den Menschen, also gesunde Menschen, wurden mit Erkältungsviren infiziert und gleichzeitig wurden diese Menschen dann gefragt, wie viel Stress hast du denn im Leben? Also es war ein sehr subjektives Empfinden von Stress. Und die konnten in diesen Studien, gab es mehrere, aber wie gesagt, damals, als man das noch gemacht hat, dass Personen, die einen höheren psychischen Stress hatten, eine bis zu dreimal höhere Wahrscheinlichkeit hatten, tatsächlich eine Erkältung sogar zu entwickeln. Das heißt, das waren so die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass eben das Stress sich auf das Immunsystem auswirken kann und dadurch eben so eine Infektion leichter durchgehen kann. Du beschäftigst dich ja damit. Kannst du uns das erklären? Also warum macht denn jetzt Stress, also so ein angespanntes Nervensystem, unser Immunsystem so durchlässig? Also was passiert da, dass wir da so anfällig dann dafür sind?
Also Stress, ich glaube, ist auch die Frage, also was ist Stress eigentlich? Viele sagen dann irgendwie, okay, vielleicht irgendein Gefühl oder so. Aber es ist eine Reaktion, die in unserem Körper abläuft. Also das können wir messen.
Ganz wichtig für die Zuhörer, es ist nämlich nicht der Reiz an sich, sondern eben, wie du es jetzt so schön gesagt hast, unsere Reaktion auf ein Objekt, auf eine Situation, auf einen Reiz quasi, genau.
Genau. Und eigentlich sorgt es dafür, dass wir Energie bekommen. Also es ist ja eigentlich irgendwie, oder Energie verteilt wird, umgeleitet wird zu den Organen, die wir dann brauchen. Und Organe, die eher so ja, für Regeneration zuständig sind, denen wird eher irgendwo auch Energie abgezweckt. Weil wir dürfen uns immer diesen Säbelzahntiger vor Augen führen. Das ist ja eigentlich irgendwo, ja, dass wir da Energie brauchten. Und wir brauchen in dem Moment aber natürlich irgendwo auch Nährstoffe. Und deswegen reagieren, also gerade so irgendwo Stresshormone, dann auch auf unseren Darm und sorgt da dafür, dass, also wir haben eigentlich so eine einzellige Darmschicht, ja, Enterozyten. Und dazwischen haben wir Tight Junctions, also Verbindungen. Die werden eben dann durch diese Hormone irgendwo angesteuert und es ist so eine Myosin-Chain-Kette, dass diese Verbundzellen ein bisschen auseinandergehen. Mhm. Dass halt irgendwo mehr Nährstoffe dann vielleicht oder Wasser eben auch durchrutschen kann. Und wenn das eben kurzfristig ist, dann ist es an sich kein Problem. Und wenn auch irgendwie, wenn wir da auch, normalerweise haben wir über den Zellen irgendwie noch so eine Schutzschicht, also ja, was irgendwie auch nochmal die Mikroben, die dann da drüber kommen, abschottet, weil so gerne die auch haben, die wollen wir nicht in uns drin haben. Aber wenn wir natürlich da irgendwie auch schon die Schicht irgendwie nicht mehr haben, sind auch die Mikroben viel näher an uns dran. Und wenn natürlich dann unser Darm aufgeht, kann irgendwie auch noch mehr durchrutschen. Dann reagieren wir auf bestimmte Pattern, die irgendwo an diesen Mikroben irgendwo auch dran sind. Und unser Immunsystem sitzt halt eigentlich direkt hinter diesen Zellen, weil der Darm ist die größte innere Barriere. Also wie die Haut nach außen, das ist eigentlich unser Darm nach innen. Und dann macht es ja auch Sinn, dass wir den Großteil der aktiven Immunzellen direkt dahinter haben wollen. Weil wenn natürlich irgendwie was reinkommt, wir wollen bewaffnet sein. Das wird dann irgendwo aktiviert und sendet einfach irgendwo pro-entzündliche Stoffe aus, die dann über die Wege, die ich vorhin irgendwie so beschrieben habe, irgendwo auch wieder im Gehirn landen.
Okay, das heißt, für mich zum Verständnis, also das nochmal kurz zur Erklärung. Das Immunsystem lässt sich relativ schwer im Körper lokalisieren, aber genau, wie du sagst, ich konnte rausfinden, so 70% aller Immunsysteme, die sitzen im Darm, weil die dort am besten geschützt sind. So habe ich das jetzt so ein bisschen aus deiner Erklärung. Und der chronische Stress quasi, nicht der kurzfristige, sondern ein permanenter Stress, der verursacht, dass quasi die Schutzbarrieren des Darms quasi durchlässig wären und dadurch dann quasi Viren oder andere Bakterien, die vielleicht nicht im Darm zu tun haben oder nicht im Immunsystem sein sollten, dann eher durchlässiger sind, oder? So kann man sich das ein bisschen erklären, dass das diese Barrieren quasi aufgemacht werden und dadurch eben diese Viren schneller durchkommen und dann das Immunsystem angreifen können.
Genau, das ist irgendwie so ein Punkt, aber natürlich hat eben Stress auch direkt einen Einfluss aufs Mikrobiom. Da sehen wir da eine Verschiebung von guten und schlechten Bakterien. Wir haben eine Vagusnervveränderung, also die Verdauung wird auch, also die brauchen wir ja im Stress eigentlich nicht, deswegen die verändert sich. Und ja, was wir halt eben vor allem sehen, wenn dann diese chronische Aktivierung ist, also wenn der Darm die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen weiter irgendwo offen ist, dass das Immunsystem ja ständig so ein bisschen aktiviert wird. Und da sprechen wir dann von dieser stillen Entzündung, Low-Grade Inflammation. Das ist so ein bisschen das Tückische. Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett aktiviert ist, wie wenn wir jetzt Fieber oder irgendwas haben, also wenn wirklich, wirklich Viren da sind, sondern es ist ja so auf Sparflamme irgendwo. Normalerweise, wenn wir eben krank werden, haben wir ja dieses Sickness Behavior, also wirklich so ein Krankheitsverhalten irgendwo, was ja auch gut ist, ja irgendwie auch wieder Schutz ist. Und wenn wir so richtig krank sind, dann wollen wir ja auch, also dann wollen wir im Bett liegen und haben ja auch so ein bisschen so dieses, dass wir wollen eigentlich irgendwie auch keine fremden Menschen sehen oder irgendwas. Da ist es eben aber auch so, dass das Immunsystem so sehr aktiviert wird, also wir bekommen so viele Zytokine, dass wir so einen Checkpoint erreichen. Da schaltet sich eigentlich das Immunsystem auch selbst irgendwie wieder so ein bisschen ab. Weil das Immunsystem will uns ja schon irgendwie schützen, aber es will uns nicht umbringen. Und wir haben halt nur eine gewisse Kapazität an Energie irgendwo in allen Organen von uns auch irgendwo gespeichert. Die reicht für 42 Tage. Und deswegen haben wir da diesen Checkpoint. Und eigentlich könnten wir deswegen, wenn es so eine richtige Erkrankung ist, die könnte nur 42 Tage dauern. Wir wissen aber bei diesen ganzen chronischen Zuständen, chronische Müdigkeit und Co., das geht ja oft über Jahre. Also es ist halt eben, dass das Immunsystem nicht komplett an ist, aber dadurch wird dieser Checkpoint, dass es sich selbst wieder ausschaltet, wird auch nicht erreicht. Und es dümpelt dann so vor sich her und hat auch Strategien entwickelt, dass es sich selbst eigentlich die ganze Zeit immer und immer wieder aktiviert. Und dann sehen wir halt so Symptome wie irgendwie diese chronische Müdigkeit, Brain Fog und Co., was so irgendwo ja so ein bisschen so dieses Sickness Behavior ist, aber halt irgendwie auch nicht richtig. Also es ist ja dieses ständige so, wir sind irgendwie nicht richtig fit, aber auch nicht so richtig krank. Und das ist dann auch einfach ein Grund irgendwie so fürs Immunsystem, was so ein bisschen aktiviert ist, aber nicht richtig.
Du hast jetzt Brain Fog angesprochen. Das ist ja momentan, was ganz viele Menschen haben. Ne? Die können sich irgendwie nicht fokussieren, nicht konzentrieren. Und du sagst, es ist gar nicht so dieses Fokusproblem oder eine Sache der Konzentration, sondern ein Problem des Immunsystems, das eben deinem Gehirn diese Energie entzieht. Magst du das nochmal kurz ausführen? Weil ich glaube, das ist ja total spannend, weil ich glaube, auf den ersten Blick würden wir sagen, okay, wir können uns nicht mehr konzentrieren, sind immer abgelenkt, das Handy, E-Mails, all das ist irgendwie der Grund. Aber du sagst, nee, der Grund könnte auch im Immunsystem liegen.
Genau deswegen, dass wir so stille Entzündungen haben, die dann unterschwellig die ganze Zeit unser Immunsystem aktiv halten oder es sich selbst aktiv hält. Und das Immunsystem ist unfassbar teuer, wenn es aktiv ist.
Teuer meinst du mit Energie quasi?
Genau, im Sinne von Energie. Und wenn es natürlich die ganze Zeit vor sich her dümpelt, ist es natürlich nicht so teuer, wie wenn wir jetzt richtig krank sind, aber es zieht uns Energie. Die ganze
Energie,
Zeit.
Die wir vielleicht auch gar nicht gerade mitbekommen, weil wenn wir ja krank sind, also so richtig, dann bekommen wir ja mit, dass Energie gezogen wird,
ja.
Dümpelt es vor sich hin, das kenne ich auch manchmal so, dann merkt man das ja nicht richtig, dass Energie entzogen wird, aber man ist trotzdem überrascht um 14 Uhr, warum kann ich nicht mehr arbeiten oder warum bin ich gerade nicht so produktiv, oder?
Das ist ja, dann, oder auch eben dieser Brain Fog, also dass wir das Gefühl haben, wir können uns nicht konzentrieren oder diese Klarheit ist nicht da, weil es natürlich einen Einfluss auf unser Gehirn hat. Und das dann eher sagt, okay, wir gehen jetzt eher ein bisschen in den Energiesparmodus oder also es wirkt eben auch dann auf die Blut-Hirn-Schranke. Also wir sehen auch, dass wenn wir irgendwie, also Leaky Gut ist ja eigentlich der Begriff dafür, wenn der Darm durchlässiger wird, also wenn diese Kontrolle verloren geht, und sehen wir auch, dass es einen Einfluss einfach auf die Blut-Hirn-Schranke hat. Da haben wir auch diese Tight Junctions, also diese Verbundzellen. Und auch Art irgendwie Immunzellen, oder die heißen aber Mikroglia, die werden dann aktiviert und die sorgen dann da eher für Entzündungen und nicht irgendwie für Ruhe. Das sorgt dann auch dafür, dass irgendwo Energie nicht mehr für Kreativität und Co. irgendwie da ist. Und gleichzeitig, was wir aber natürlich auch sehen, ist, dass der Stress irgendwo die Mitochondrien angreift oder auch eben die Funktionen von denen irgendwo verändert und oder beschädigt oder nicht so effizient macht. Und das sind, also nicht nur, aber vor allem entsteht dort ja irgendwo das ATP, was so ein bisschen die Energiewährung unserer Zellen, unseres Körpers ist. Und heißt, wir haben irgendwie dann ja schon weniger Energieproduktion. Gleichzeitig verlieren wir noch irgendwo Energie, also wird uns abgezwackt. Deswegen ist so dieses eher irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht die Energie, die ich eigentlich in meinem Körper habe, wieder entfachen, anstelle jetzt irgendwie unbedingt von außen welche zuführen zu müssen.
Und wichtig zu verstehen ist, glaube ich, noch, dass ja auch andersrum die Beziehung, also die Kommunikationsebene stattfindet, also auch, dass der Darm ja dann wieder zurück ans Gehirn kommuniziert. Das heißt, ja, auf der einen Seite Stress beeinflusst das, oder chronischer Stress, muss man dazu sagen. Aber natürlich auch, wenn unser Darm aufgrund von Ernährung und von anderen Faktoren auch schon sehr angespannt ist, entzündet ist, wirkt das ja nochmal doppelt dann wahrscheinlich zurück, auch aufs Gehirn, oder? Also auf die Psyche, aufs Nervensystem.
Auf jeden Fall, es ist ein wunderschöner Teufelskreislauf, der da eigentlich entsteht. Den
wir da entfachen, ne? Genau. Deswegen sagst du auch, das fand ich so spannend, deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir sprechen. Du sagst nämlich, dass High Performance oder Leistungsfähigkeit oder Energie oder 100% nicht im Kopf beginnen, sondern eher im Darm, dass wir uns viel mehr um den Darm kümmern können und sollten, damit wir eben dann 100% Energie auch im Tag haben. Oder wie konnte ich den Satz bei dir verstehen oder diese Aussage?
Genau, also es geht eher darum, die Energie, die eigentlich in uns drin ist, wieder zu entfachen oder dass wir sie nutzen können für das, wofür wir sie auch nutzen möchten. Weil das meiste ist ja eher, dass man dann irgendwie denkt, okay, man merkt es dann schon ja irgendwo, ich habe keine Energie oder wenn ich irgendwie Workshops gebe, auch letztens, ja, im Private Equity, dass in diesen Sprintphasen dann auch irgendwie die Zuckerschublade, also von Süßigkeiten, viel, viel schneller leer ist irgendwo. Weil wir dann glauben, wir müssen jetzt Energie zuführen. Oder das Gehirn signalisiert uns das irgendwie auch, weil es ist ja schon auch schlau und es weiß irgendwie, ein Zucker, ja, geil, Glucose, sehr, sehr schnell Energie irgendwie da. Es ist nur so ein bisschen die falsche Lösungsstrategie. Also, weil Zucker tendenziell dann auch wieder den Darm ja eher wieder mehr reizt, vielleicht irgendwie kurz uns die vermeintliche Erleuchtung irgendwie bringt, aber das, was langfristig wirkliche High Performance ist, ist ja aus diesem Stresszustand rauszukommen, in die Regulation zu kommen und dann aus der inneren Ruhe auch irgendwo Entscheidungen treffen zu können, die auch weitsichtig sind und nicht eh schon in so einem Stresszustand, wo man ja eigentlich keine Risikos machen möchte und viel mehr auf Schutz bedacht ist als auf ja Weite und Weitsicht.
Den Teufelskreislauf hast du jetzt nochmal schön angemacht, weil es hat ja dann auch Einfluss auf unsere Entscheidungen im Alltag. Ne? Dann, wenn wir gestresst sind, Brain Fog sind, werden wir keine guten Entscheidungen treffen können. Auch was Risikowahrnehmung angeht, also es leidet ja alles quasi durch so ein angespanntes Nervensystem, aber eben auch angespannter, überlasteter Darm. Und das Schöne, was ich ja so finde, ist, gerade am Darm ist ja, dass wir das im Alltag eigentlich relativ gut erkennen, wie es um unseren Darm so eigentlich steht. Die große Frage ist aber, was ist denn jetzt in Anführungsstrichen ein überlasteter Darm oder woran könnten jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erkennen im Alltag? Nicht nur, was ist das Symptom, sondern eher, was ist die Ursache quasi, also ne, daran ranzugehen. Wie kann ich das im Alltag erkennen, ob jetzt mein Darm 100% gesund ist und funktioniert und alles wunderbar ist oder schon so die ersten Anzeichen gibt, wo ich sage, vielleicht sollte ich mich mal da intensiver beschäftigen. Gibt es da so Warnzeichen oder so Warnsignale, woran man das erkennen kann?
Also ich würde sagen, es ist halt alles sehr, sehr individuell auch irgendwo. Und wir wissen, dass es irgendwo Probleme im Darm geben kann und wir haben nicht diese klassischen Darmprobleme, wo man ja früher dachte, okay, es kann nur was im Darm sein, wenn ich irgendwie total aufgebläht bin und Co. Aber es kann sich eben auch in Brain Fog zeigen. Es kann sich in Entzündungen im Knie oder also in anderen Bereichen irgendwo zeigen. Klar, die klassischen Symptome sind irgendwo dieses Füllegefühl, diese Aufgeblähtheit. Aber es ist ja ist meist ein Gesamtbild. Also ich würde das irgendwie nicht nur.
Aber was ist mit dem Stuhlgang sozusagen? Kann man da nicht auch relativ einfach in Anführungsstrichen erkennen?
Ist auf jeden Fall, finde ich, ein schönes Tool, da irgendwie zu schauen. Es gibt ja auch die Bristol-Stuhlform-Skala, wo man dann seinen Stuhl einordnen kann, wie es eigentlich irgendwie aussehen darf. Und das Optimalste wäre, wenn es wirklich täglich kommt. Bei uns Frauen kann es auch je nach Zyklusphase so alle 1-2 Tage sein, dass es wirklich eine schöne geformte Wurst ist. Und wir bräuchten auch eigentlich kein Klopapier. Und ja, zur Corona-Zeit hatten wir auch gesehen, irgendwie viel, wie schlimm es war, irgendwie kein Klopapier zu haben. Also das ist schon irgendwie so ein Indiz. Es sollte nicht richtig stinken. Das ist eigentlich, also das ist irgendwie nicht geruchslos, aber es ist ja irgendwie nicht schlimm.
Ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörer kennen das. Es gibt mal den intensiven Geruch, ob es von der Partnerin oder vom Partner ist, und es gibt einen, wo man weiß, hier wäre jetzt gar nicht aufgefallen, ob jemand auf der Toilette war oder nicht. Also ja.
Und dann noch ein Punkt, ist auch immer so die Frage, ob man in der Lage ist, ein U-Boot zu formen. Also es sollte untergehen. Es sollte nicht oben schwimmen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist
soll ein U-Boot sein, okay.
Das ist in der Skala auch nicht zu sehen. Aber wenn natürlich der Stuhlgang gern oben schwimmt, dann heißt es eigentlich, wir haben zu viel Luft drin oder zu viele Fette. Ah. Also es kann schon was bedeuten. Nur auch dann nicht irgendwie den Rückschluss machen von wegen, jetzt habe ich zu viel Fett gegessen. Kann natürlich auch sein. Aber meist ist es dann noch eher so, dass diese Enzyme, die das Fett verarbeiten würden, dass die einfach nicht aktiv waren. Also was dann natürlich auch wieder irgendwie mit Stress und Co. zusammenhängen kann.
Okay, das heißt, wir gehen mal gleich auf die Nahrung kurz ein. Wir hatten dazu eine extra Podcast-Folge nur zum Thema Ernährung und Darm. Die können wir in den Shownotes verlinken, aber da gehen wir kurz drauf ein. Ich möchte kurz nochmal beim Thema Stress-Nervensystem bleiben. Denn du hast ja gesagt, klar, es ist unsere Reaktion auf Reize sozusagen, die das ja verursacht. Ich konnte lesen, bis zu 75% unserer Gedanken sind negativ. Jetzt völlig unabhängig, was so im Alltag passiert. Das heißt, wenn wir ja etwas glauben, genau, wenn wir also was glauben, was wir denken, dann produzieren wir ja entsprechende Emotionen. Also, ne, wenn wir etwas denken, dann entstehen Gefühle. Das heißt, wir können uns ja eigentlich auch entzündet denken. Also diese Gedanken, die wir im Alltag haben, die nehmen ja dann eine große Bedeutung ein. Und vielleicht kann man jetzt auch verstehen, warum Menschen oder warum oft dazu geraten wird, so ein positives Dankbarkeitsbuch zu schreiben oder sich das mal wieder immer so am Abend immer wieder vorzurufen im Kopf, was ist denn heute auch Tolles passiert? Weil wir könnten uns negativ quasi entzünden denken.
Ja, da kommen natürlich wieder verschiedene Faktoren mit rein. Aber Punkt ist ja, dass eigentlich irgendwie unser Körper oder unser Immunsystem will uns ja eigentlich die ganze Zeit immer nur irgendwie schützen. Und sucht irgendwie dann natürlich nach den kleinsten Hinweisen, dass es irgendwo eine Gefahr geben kann oder nicht geben kann. Und natürlich ein Gedanke irgendwie so, wo man sich schon reindenkt, so, oh shit, das wird schief gehen oder das ist eine Gefahr und Co., hat natürlich dann irgendwo als oder sorgt dann für eine Emotion. Und Emotionen haben, also die sorgen für eine Handlung eigentlich ja im Körper. Und die also wirken dann irgendwo auf unser Immunsystem. Und ich würde jetzt nicht sagen, also ich meine, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man mal irgendwie negative Gedanken hat, weil es kann uns ja auch schützen. Oder auch, ich würde auch sagen, es gibt keine toxische Emotion. Das wird ja auch gern irgendwie auf Social Media oder so verbreitet. Aber es ist ja gut, wenn wir irgendwo mal Wut haben oder wenn wir die Trauer haben. Das hat ja alles eine Funktion. Nur das Problem ist dann eher, wenn wir diese Emotionen irgendwie wegdrücken oder wenn wir in diesen Zuständen verharren, also wenn wir da eher einen Zustand draus machen. Und so ist es dann oft irgendwie bei diesen, ja, wenn man viel, viel Angst hat oder sich ständig mit den Gedanken irgendwie Angst macht. Und ich glaube, dann landet man halt da so in dieser Schleife.
Spannend. Was ich ja noch viel, viel spannender fand, war der Ansatz der Psychoneuroimmunologie, dass nicht nur sich angeschaut wird, was wird aufgenommen, also die Nahrungsaufnahme, was esse ich jetzt, sondern auch, wie wird es aufgenommen? Und da fand ich es spannend, ich habe es aus einem Podcast rausgehört, dieses Beispiel, wenn wir uns jetzt das Thema Alkohol anschauen zum Beispiel. Ne? Es macht halt einen großen Unterschied, ob eine Person zu Hause alleine sitzt, ihre Gefühle unterdrücken möchte, Probleme betäuben möchte und dann Alkohol quasi eine Lösung ist, ja, oder ob wir gesellig bei einem Glas Wein alle zusammensitzen, wir lachen viel, wir haben Körperkontakt, wir umarmen uns, wir geben unsere Gefühle frei. Da spielt Alkohol eben eine andere Rolle auf den Körper, als jetzt, wenn ich alleine zu Hause sitze und dadurch meine Probleme betäube. Wie wichtig ist eben diese Rolle, wie wir Nahrung oder Getränke zu uns nehmen? Was sollten wir hier besser machen? Was vermisst du sozusagen im Alltag von uns vielen Menschen, was wir eben oft ignorieren vielleicht auch?
Also du wirst von mir nicht hören, dass Alkohol gut ist.
Nein, also gut, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen von mir, dass ich ja gar keinen Alkohol trinke. Deswegen haben wir ja damals auch die alkoholfreien Partys gemacht. Also ich bin ja, ne, also wer mit mir diskutieren möchte, dass Alkohol gut ist, kann gerne zu mir kommen, denn ich sag auch, dass Alkohol nicht gut ist. Aber ich fand erstmal spannend diesen Ansatz, dass man eben nicht grundsätzlich sagen kann, das ist jetzt schlecht sozusagen, sondern immer auch guckt, wie ist denn überhaupt der Kontext? Also wie wird quasi was zu sich genommen? Das wollte ich nur so, klar, ne? Also wir müssen jetzt hier nicht die Diskussion aufmachen, ob jetzt Alkohol, was Alkohol mit dem Körper macht. Aber ich fand es nur spannend, darüber nachzudenken, dass das einen Unterschied macht, wie wir eben Alkohol zu uns nehmen.
Total. Also ich finde auch die Zubereitung allein, also das geben wir irgendwie auch heutzutage irgendwie immer mehr ab, aber das macht irgendwie auch was mit uns. Allein irgendwie mit, klar, wenn es irgendwie wirklich Lebensmittel ist, mit denen zu interagieren, ist auch irgendwo ein Umweltreiz. Ich habe das mal durch Zufall tatsächlich bei mir irgendwo getrackt und am Aura-Ring gesehen, wie allein dieses Kochen mich in die Ruhephase gebracht hat. Also es reguliert irgendwo auch ein. Und wir brauchen vorm Essen oder generell beim Essen ja diesen, ja, den Parasympathikus, also diesen Rest-and-Digest-Modus irgendwo. Im Stress können wir nicht verdauen oder haben nicht die Enzyme, die wir brauchen, dann irgendwo dafür. Und dann natürlich irgendwie auch zu kauen. Das ist irgendein Punkt, die Verdauung beginnt irgendwie im Mund. Ich empfehle aber auch gern, vielleicht bestimmte Frequenzen oder binaurale Beats irgendwie dann zu hören, die einen herunterfahren, Atemübungen davor, also wirklich sich selbst irgendwie auch in Zustand der Sicherheit irgendwie auch zu bringen.
Okay, das heißt, während des Essens sollen wir ein Gefühl der Sicherheit, der Ruhe, der Entspannung haben. Und wenn wir was zwischen Tür und Angel nehmen oder wir kommen aus einem gestressten Meeting, machen uns schnell ein TK-Essen, ne, was 5 Minuten dauert, in der Pfanne oder in der Mikrowelle warm, essen das noch beim Meeting, das ist quasi fatal. Das höre ich so ein bisschen raus bei dir.
Ja, und gerade irgendwie dann dieses Kochen oder mit Leuten zusammen zu essen, das ist eine Koregulation, die allein mit den Menschen irgendwie auch stattfindet, dieses Zusammensein, dieses Sichersein. Obwohl ich da auch eben einen Unterschied machen würde, ist es jetzt in der Cafeteria, wo man eh auch wieder beschallt wird, ja, von Lärm und Co., was natürlich auch von vielen Unternehmen oder McDonald's also irgendwie genutzt wird, damit wir gar nicht so dieses Hungergefühl auch irgendwo entwickeln oder dieses uns immer nur essen, essen, essen.
Weil würdest du sagen, wenn wir entspannt sind und ein Gefühl der Sicherheit haben, dass wir gar nicht dann so viel essen würden? Hör ich das jetzt ein bisschen raus, dass du sagst, dass das jetzt vielleicht eine Strategie sein kann von McDonald's, von Restaurants, dass viel los ist, dass Lärm ist, viele Reize sind, weil wir dann immer nach mehr schreien. Und wenn wir eigentlich ein Gefühl der Sicherheit, Entspannung haben, würden wir vielleicht gar nicht einen Teller aufessen, weil wir merken, wir sind satt.
Ja, also es gibt natürlich dann auch die Leute, die eher dann versuchen, also die sich in der Gesellschaft nicht wohlfühlen und dann eher denken, sie müssen jetzt essen, so ein bisschen als Kompensation. Aber eigentlich, wenn wir eben eine sichere Umgebung haben, würden wir oder spüren wir eher, wenn wir irgendwie auch satt sind, wenn wir reguliert sind irgendwo.
Okay, das heißt, kleines Zwischenfazit, was man bis hierhin vielleicht mitnehmen kann, ist, dass eben alles miteinander irgendwie ja zusammenhängt und dass oft unterbewusst Energie gezogen wird, sozusagen, was dann für das Immunsystem gebraucht wird, was wir dann nicht im Kopf haben oder es wird für den Darm gebraucht. Und deswegen, also du sagst, um das nochmal so vielleicht auf einen Punkt, zwei Punkte, was wäre so deine Kernaussage, wenn es jetzt eben darum geht, ne, jetzt fängt das neue Jahr an, viele wollen mit neuer Energie, mit vollem Elan ins neue Jahr starten. Was wäre jetzt so deine Aussage, das, was wir oft im Alltag ja nicht berücksichtigen oder was eben wichtig ist, wenn wir eben High Performance uns anschauen?
Ja, es geht ja immer auch, und ich glaube auch im neuen Jahr immer noch darum, was kann ich noch dazu adden, was kann ich noch mehr machen und Co. Und ich glaube, da eher manchmal oder vielleicht einen Schritt zurück zu machen und eher sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich mich mehr regulieren? Also, oder wie kann ich wieder mein Nervensystem, meinen ganzen Körper oder meine Systeme generell wieder in Verbindung bringen, in Kommunikation bringen und eher irgendwo beruhigen?
Würdest du sagen, weil ich glaube, da würdest du mir recht geben, ich erkenne das ja aktuell, die Studien zeigen es auch, wir befinden uns ja gerade in so einer Art Energiekrise unseres Körpers. Viele fühlen sich ausgelaugt, viele fühlen sich erschöpft. Ist jetzt, weil ich wollte dich jetzt so fragen, wenn du so in die letzten Jahre schaust, was machen wir quasi falsch oder was macht uns erschöpft? Aber wenn ich so richtig raushöre, könnte ein Grund daran liegen, dass unsere Systeme so dahin dümpeln und dass wir es nicht richtig anschalten und auch nicht richtig ausschalten, sondern wir immer in diesem permanenten Dazwischen irgendwie sind, aber unser Immunsystem, Nervensystem nie mal richtig aus ist und nie richtig an, sondern immer so ein Dazwischen. Oder was würdest du sagen, woran liegt's?
Ja, also ich glaube, wir sind die dysregulierteste und wahrscheinlich irgendwie entzündeste Gesellschaft irgendwie jeher. Weil wir in diesem, genau wie du sagst, wir haben nicht dieses richtige Ausschalten, dieses, vielleicht bist du da besser, aber ich habe mal gehört von einem ITler, es macht einen Unterschied, ob man den Laptop herunterfährt oder ob du ihn neu startest. Weil sich dann irgendwie das System das alles merkt, oder es fährt halt wirklich herunter. Und ich glaube, das ist ein Problem so ein bisschen oder eine Herausforderung in unserer Gesellschaft, dass wir es nicht schaffen, wirklich komplett herunterzufahren, einfach mal nichts zu tun. Uns fehlt so sehr dieses Nichtstun oder diese Langeweile zu haben. Und das ist ja eigentlich auch, wo Wachstum passiert, wo Vernetzung passiert, wo wieder Kommunikation dann irgendwo auch möglich ist. Und gleichzeitig aber auch, es ist ja unfassbar geil, ein Auto zu haben. Irgendwie auch letztens dachte ich so, Popo-Heizung im Auto, wenn es jetzt irgendwie draußen kalt wird. Aber wir sind irgendwie so intelligent, dass wir uns eine Umwelt geschafft haben. Also wir passen die Umwelt irgendwie an uns an. Und früher war es so, dass wir uns an die Umwelt angepasst haben. Heißt, wir waren super flexibel, irgendwie auch resilient und hatten auch so diese Stärke, uns immer wieder dann in uns ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube, also das fehlt uns. Also wir sind unfassbar bequem geworden und ja, suchen ja auch ständig nur nach der nächsten Pille, nach dem irgendwie im Außen, wie es irgendwie besonders leicht gehen kann, was natürlich schlau ist. Also ich meine, wir wollen immer irgendwo Energie sparen. Nur ich glaube, wir dürfen wirklich dann uns diese bewussten Stressoren mal wieder setzen, die wir von früher kennen. Also alte Evolutionäre, sowas wie mal Kälte zu haben, mal Hitze, mal zu hungern. Und dadurch wieder unserem System auch diese Flexibilität zu geben und dieses Herunterfahren. Weil was sehen wir, wenn Leute irgendwie auch ins Eisbad oder so gehen? Es ist ein kurzer Riesenstressor und dann fährt aber das System herunter.
ist ja mein Geheimtrick momentan, morgens, ich dusche ja nur noch kalt, ne? Also es ist ja wirklich, ich sag mir immer Jonas, immer im Kopf, Jonas, es ist gut für dein Immunsystem, es ist gut für deinen Körper, du bist danach frischer. Es ist immer ein großer Kampf am Anfang so, aber dieses Kaltduschen ziehe ich irgendwie durch und ich habe das Gefühl, da irgendwas macht's mit mir.
Ja, und es muss ekelhaft sein. Also sobald es angenehm wird, dann ist es nicht mehr ein guter Stressor. Und deswegen habe ich dann eben auch gesagt, okay, ich gehe jetzt mit kurzer Hose auch im Winter laufen, um halt sich dann auch wieder zu trainieren. Und ich meine, finde ich das geil überhaupt nicht. Aber manchmal darf es dann irgendwo diesen bewussten Stressor auch geben. Und dann glaube ich, auf der anderen Seite fehlen uns halt diese ganzen natürlichen Regulatoren. Also wir sind ja viel weniger in der Natur. Wir haben diese Gemeinschaft, Isolation, also Einsamkeit ist ja ein Riesenthema irgendwo auch aktuell. Wir hatten Spiritualität am Anfang, gar nicht jetzt irgendwie im Sinne von Religiosität, aber so dieses eingebettet zu sein, diese Sicherheit zu spüren, diesen Sinn irgendwo auch im Leben zu spüren. Das fehlt uns in unserer heutigen Gesellschaft, finde ich. Und das heißt, wir haben mehr von diesen Unbewussten, die ganze Zeit irgendwie Stressoren, die daher dümpeln, und diese ganzen Co-Regulatoren, die fallen irgendwo auch noch weg. Und dann ist aber eher so die Frage, wie viel Menge Gegengift brauche ich? Also, weil ich meine, es ist geil, irgendwie die neuen Technologien und alles zu benutzen. Und
ist auch mal schön, abends Netflix zu gucken. So,
ja,
ne? Genau.
Deswegen ist es voll okay. Aber ja, wir sehen ja, es gab echt eine tolle Studie, die eigentlich gezeigt hat, dass nur 120 Minuten Natur in der Woche reichen aus, dass wir einen positiven Effekt haben. Und das können auch schon irgendwo grüne Bäume, also es sollte schon irgendwie grün sein. Und es muss aber auch nicht am Stück
sein. Es reicht
sein.
Die Farbe grün und blau übrigens aus, das zeigen Studien. Sogar wenn wir uns auch nur Filme anschauen. Also klar, in der Natur ist nochmal viel schöner. Aber kurz, weil ich das in meiner Keynote hatte, kurze Ergänzung. Es gab ein Experiment sogar mit Gefängnisinsassen. Und da wurde den Insassen, die in Einzelhaft waren, wurden so schöne Naturvideos gezeigt. Und man konnte zeigen, dass die einerseits das subjektive Empfinden von Stress, das ging zurück quasi, und sogar eine objektive Kennziffer, und zwar die Gewaltausbrüche quasi in dem Gefängnis sind da, ich meine, es waren knapp 30%, die zurückgegangen sind. Also wir haben auf der einen Seite das subjektive Gefühl gehabt der Gefängnisinsassen, die gesagt haben, irgendwie bin ich ruhiger geworden und gelassener, und aber auch eine objektive Kennziffer, dass eben diese Gewaltausbrüche von Insassen gegenüber Wärtern, dass die zurückgegangen sind, weil die eben in Anführungsstrichen nur Naturvideos geschaut haben. Also, ne, ich will noch mal kurz hinsehen, ja, in der Natur viel schöner, auch der Duft und so, ne, und ich will gar nicht das hier schönreden, dass wir uns vor einer grünen Wand hinsetzen, aber es kann auch helfen, sozusagen, sogar digital quasi, wenn wir uns grüne oder blaue Farben anschauen oder eben so Naturvideos anschauen, ja. Aber ein Appell an die Natur im neuen Jahr, dass wir noch mehr rausgehen, genau. Und du hast eben gesagt, das fand ich so spannend, dass wir uns ja eine Umwelt geschaffen haben, dass wir uns nicht mehr der Umwelt anpassen, sondern die Umwelt eher an uns. Ich habe ja völlig, war ich erschrocken, als ich das gelesen hatte. Also die Studien gehen ein bisschen auseinander, aber um die 70 Erkrankungen, die zu einem Tod führen können, in der westlichen Welt, also bei Menschen, die gesund sind, in Industrieländern, denen es eher ja gut geht im Vergleich zu anderen Ländern, die sind hausgemacht. Also um 70 Erkrankungen, die zum Tode führen können, sind hausgemacht. Das heißt, durch unseren Lebensstil. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Faktoren, die von außen auf uns einbrechen, sondern das sind wir selbst verschuldet. Und ich glaube, da gibt es ja mehrere Gründe, Hanna. Ein Grund ist ja, dass wir unseren Körper gar nicht mehr so richtig spüren, dass wir eben nicht merken, dass unserem Darm es nicht gut geht, dass überall Energie gezogen wird. Du beschäftigst dich ja auch sehr viel damit. Wie lernen wir denn wieder so ein bisschen mehr unseren Körper zu spüren, wieder mehr dieses Gefühl zu bekommen, was tut uns eigentlich gut, was erdet uns und was nicht? Also wie hast du da vielleicht auch einen besseren Zugang zu deinem Körper wieder bekommen? Weil aus deiner Geschichte habe ich auch ein bisschen rausgelesen, du warst ja vor ein paar Jahren ja auch mal ganz anders unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Also da geht's vor allem, also wenn wir jetzt aufs Körpergefühl sehen, also wir sehen es schon, Insula Cortex ist so eine bestimmte Region, wo eigentlich so alles zusammenläuft, also wo die Interozeption zusammenläuft. Das ist die Wahrnehmung von inneren Körpersignalen irgendwo, sowas wie zum Beispiel jetzt ein Herzschlag auch. Wir sehen auch, dass die Vernetzung, dass es verringert werden kann und dass dann dieses Gefühl, sich selbst zu spüren, weniger wird. Und das kann eben auch dann durch chronischer Stress und irgendwie sowas kommen. Also es ist wichtig, dass man diese Interozeption auch irgendwo wieder aufbaut, weil der Körper kann ja auch irgendwie nur was wieder regulieren, wenn er weiß, was da irgendwo los ist. Also da geht es dann vor allem auch wieder sehr um irgendwo auch die Verbindung von Systemen. Ich glaube, es kann alles eigentlich irgendwie schon helfen, sich wirklich einfach irgendwie mal am Tag auch hinzusetzen und irgendwo sich nichts zur Unruhe zu gönnen und mal in den Körper zu spüren. Was fühle ich eigentlich?
Der klassische Bodyscan so ein bisschen vielleicht.
Zum Beispiel oder einfach irgendwie auch nur bestimmte Atemübungen durchzuführen, mit dem Atmen kann man, finde ich, auch leichter irgendwie das Bewusstsein irgendwo auch lenken, wo man sich dann drauf konzentrieren kann. Und ich glaube auch nicht, sich selbst dann irgendwie jetzt, nicht so dieses, okay, ich muss jetzt 20 Minuten meditieren. So als To-Do. Ich glaube, das macht es eben auch nicht so einfach. Das hatte ich irgendwie auch dann lange. Klar, es ist wichtig, sich das, glaube ich, in den Kalender reinzustellen. Aber es bringt auch nichts, wenn ich dann jetzt irgendwie 5 oder 5 Minuten morgens meine Meditation mache und den ganzen Tag über gestresst durchlaufe. Aber so Step by Step einfach das Bewusstsein zu entwickeln, Bewusstsein für sich irgendwie auch wieder zu entwickeln, einfach mal wirklich in sich reinzuspüren oder zu schauen, okay, was machen bestimmte Dinge mit mir? Also vielleicht auch irgendwie auf die Umwelt zu schauen, wie geht's mir wirklich oder was fühle ich? Also sich wirklich die Frage zu stellen, was fühle ich? Und nicht nur, wie geht's mir irgendwie? Da antwortet man immer nur so, ja gut, passt schon alles, sondern was fühle ich? Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, mit der Frage schon.
Einen anderen Grund, den habe ich leider auch viele Jahre falsch gemacht. Viele denken, ich kann mir Krankheit nicht leisten. Ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, den ganz viele haben, gerade Selbstständige, aber ganz viele Führungskräfte, Mitarbeitenden, die sagen, ich werde ja hier gebraucht, oder auch Väter, Mütter, die sagen, ich kann mir jetzt eben Krankheit nicht leisten. Und oft versucht man ja dann durch Aspirin, Ibuprofen sich in Anführungsstrichen fit zu spritzen. Das Problem ist aber, und das habe ich irgendwie erst durch die Recherche jetzt gelernt, das Immunsystem, das ist ja immer noch dann quasi entzündet. Und eigentlich ist es ja schlau, weil es unserem Gehirn das Signal gibt, du Jonas, da ist irgendwas in uns, wir brauchen jetzt Ruhe, wir müssen schlafen, wir brauchen die Energie im Immunsystem, im Darm in Anführungsstrichen, und jetzt nicht im Kopf. Aber wenn wir Aspirin schlucken oder Ibuprofen, dann heißt es ja, nee, uns geht's ja super, wir können wieder Energie im Kopf haben. Also was hat das mit dir vielleicht gemacht oder was kannst du noch mitgeben? So dieses, ich habe nämlich zu mir jetzt gelernt, wenn ich mich irgendwie schon ein bisschen nur unwohl fühle, das hatte ich jetzt am Wochenende, mache ich auch gar keinen Sport mehr. Und früher, ich hätte mich ins Fitnessstudio geschleppt, ich hätte Sport gemacht, alles. Aber das ist ja so ein bisschen mehr aufmerksam mit dem Körper werden und wirklich zu verstehen, was signalisiert unser Immunsystem, was signalisiert unser Körper, wenn wir krank sind oder wenn wir müde, schlapp sind. Das hat eben einen Grund, warum wir uns so fühlen.
Auf jeden Fall, und es sind ja auch eigentlich die Symptome, das ist ja die Sprache vom Körper. Oder ständig geht es ja darum, irgendwie zu bekämpfen und auszuschalten. Und in dem Moment erstens ist es überhaupt nicht schlau, seinen eigenen Körper zu bekämpfen. Das ist ja schon wieder irgendwie so ein Kampfmodus.
Kurzfristig kann es funktionieren, aber langfristig ist eben das, ne? Das kommt immer wieder zurück.
Ja, also weil, wie du gerade sagst, also damit, du gehst ja nicht die Ursache an. Du gehst dann das Symptom irgendwie an und dann nimmst du eigentlich deinem Körper noch die Sprache, dir zu sagen, hey, hier stimmt gerade irgendwas nicht. Und dann muss der immer lauter werden oder dann kommt irgendwie immer was anderes dann noch irgendwie dazu. Aber gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht sagen, wenn man sich irgendwie immer irgendwie nur müde fühlt, kann es ja irgendwie auch bei vielen sein, so okay, das ist dann eher so, sie haben halt keine Motivation. Weil dann sollte man schon irgendwie auch sich mal vielleicht, also wirklich Sport machen irgendwie. Aber ja, wenn man krank ist, sollte man keinen Sport machen. Da zu wissen, okay, was ist vielleicht irgendwie Intuition und was ist eher Angst oder was auch immer irgendwie da, das ja, wir haben überall billiges Dopamin, da ist ja auch irgendwie schon, ist nur irgendwie ein ganz anderes Thema auch. Aber ja, mehr in sich irgendwie reinzuspüren und zu schauen, was braucht mein Körper und nicht, wie bekämpfe ich ihn, wie schalte ich ihn aus.
Zum Abschluss, Hanna, muss ich noch ein paar Trends mit dir kurz durchsprechen. Ein Trend ist ja, dass wir nur noch Supplements kaufen. Also ich glaube, der Markt ist gerade sowas von am Boomen, weil überall auf Social Media irgendwelche Influencer erzählen, ich schlucke das und dadurch fühle ich mich viel besser. Also ne, ich glaube, du nimmst es ja auch wahr, dass dieser Markt an Supplements krass am Wachsen ist. Wie blickst du auf diese Entwicklung rund um Supplements? Wie ist so deine Haltung, deine Sicht?
Ja, es ist so, dass wir irgendwie darauf getrimmt sind, immer so die Lösung im Außen zu suchen, durch Gadgets und Co. Ich finde, Supplements, Gadgets und Co., es sind eher Hilfsmittel irgendwo im Tools oder können Verstärker sein, aber eigentlich können sie nur funktionieren, wenn wir irgendwie reguliert sind oder wenn so die Basics einfach stimmen. Sonst ist es ja fast schon eher eigentlich wie so eine Kosmetik und nicht wirklich Therapeutikum, also was irgendwie was macht. Du kannst wahrscheinlich so viel Omega-3 schlucken oder trinken, wie du magst. Die Neuroinflammation wird nicht allein davon weggehen. Es ist eher dann auch das, also vielleicht hilft es ja irgendwie so ein bisschen oder manchmal ist es auch so, natürlich, wenn jetzt super Mängelzustände da sind, dann brauchst du irgendwie das System. Aber dennoch, das alleine, bin ich von überzeugt, wird dich nicht zurück in die Regulation bringen. Du darfst dein Verhalten, du darfst deinen Lifestyle irgendwo ändern, damit du irgendwo auch die Ursache dann angehst. Und dann können auch Supplements und Co. wirklich wie Verstärker irgendwie wirken und dich da begleiten. Aber jetzt nicht als, okay, das ist jetzt, also das alleine macht mich jetzt irgendwie gesund.
Ein anderes Supplement, worauf jetzt alle gerade schwören aktuell, ist Apfelessig. Es gibt verschiedene Getränkehersteller, also More Nutrition hat ein Getränk rausgebracht, Pamela Reif hat ein Getränk rausgebracht. In den USA gibt es auch ein Startup, was so ein Getränk mit Apfelessig rausgebracht hat. Also überall liest man gerade, wie gut Apfelessig für unseren Körper sein sollte. Was ist da dran? Apfelessig, ist das so das neue Ding oder ist das einfach nur ein Hype oder wie siehst du es?
Also wir sehen es schon, dass Apfelessig was mit dem Blutzucker irgendwo macht.
Irgendwo macht heißt positiv oder was heißt irgendwas macht?
Ja, also es wirkt im Magen, dass es ein pH-Signal irgendwo gibt, das dazu führt, dass es eine langsamere Magenentleerung gibt, auch ja ein bisschen andere Darmtransitzeit und dadurch gelangt die Glucose einfach langsamer irgendwo in den Darm oder verteilt in den Darm. Und wir haben nicht diesen immensen Blutzucker-Spike oder er ist zumindest abgeschwächt. Wir sehen aber auch hier, es kommt natürlich irgendwie auch nochmal auf den Mensch drauf an und wie viel stärkehaltig jetzt irgendwo die Nahrung ist oder nicht. Also auch wie der Zustand von demjenigen ist, der es irgendwie dann auch nimmt. Da kann es schon irgendwo helfen, aber ich sehe jetzt nicht die Wirkung auf den Darm. Also es wird ja manchmal irgendwie auch so verkauft, dass es irgendwie nutzen soll für den Darm. Eher in dem Zusammenhang, dass es wahrscheinlich hilft, durch diesen pH-Impuls, irgendwo dieses Signal, dass es dann natürlich eine bessere Verdauung gibt. Weil oft haben wir, wenn es irgendwie Personen sind, die super gestresst sind oder so, dass zu wenig Magensäure produziert wird. Und da kann natürlich dann eben die Essigsäure irgendwo unterstützen, weil es ist Wirkung auf den pH hat. Es ist aber nicht, dass jetzt dadurch die Magensäureproduktion irgendwo besser ist. Also meine ich, was ich irgendwie in Studien irgendwo gesehen habe. Also es ist eher wie so ein Tool, aber es ist jetzt nicht, dass es dich regulieren wird. Also der Stress bleibt irgendwie trotzdem noch die Ursache, aber in gewissen Situationen kann es natürlich irgendwo dann helfen.
Das habe ich eben so bei den Supplements ein bisschen rausgehört. Ich glaube, im Grunde geht es ja darum, zu schauen, wie können wir es schaffen, dass unsere Systeme, Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem, dass die quasi reguliert werden und eben nicht immer in diesem Angespanntsein-Modus sind, also in diesem vor sich her dümpeln, also zwischen aus und an, irgendwas dazwischen, sondern es erstmal darum geht, die zu regulieren und dann können wir mit Supplements oder eben auch mit Apfelessig oder anderen Tools dann noch hier und da quasi die Systeme verbessern. Können wir das so als Fazit stehen lassen oder würdest du es gerne ändern, das Fazit?
Ja, also ich würde sagen, es geht halt vor allem, also wenn wir die größten Systeme angucken, haben wir eigentlich wirklich das Nervensystem und Immunsystem und dass einfach untereinander die Kommunikation richtig irgendwo stattfindet und ja, irgendwo dann reguliert ist, aber genauso darf ja irgendwie ausschlagen, aber dass einfach die richtige Kommunikation irgendwo weitergegeben wird und das ist eigentlich so das Ausschlaggebende, ja.
Was sind die größten Hebel, vielleicht ein Hebel, zwei Hebel, wo du sagst, damit gelingt die richtige Kommunikation? Also was würdest du unseren Zuhörern jetzt fürs neue Jahr mitgeben? Was wäre so ein oder zwei Sachen für die richtige Kommunikation?
Das ist schon auch sehr kontext- und individuell.
Was hat dir denn geholfen? Vielleicht einfach nur ein, dass wir nochmal was zum haptisch Greifen haben. Was hat dir am meisten jetzt so geholfen, so im Nachgang?
Ja, diesen unbewussten Stress einfach irgendwo anzugehen. Also zu schauen, was versetzt mein Nervensystem ständig in diesen Stressmodus irgendwo. Und es war schon noch viel irgendwo auf die Kinder zu schauen, auf Glaubenssätze zu schauen.
Was war das bei dir? Magst du es nennen persönlich? Also was war so vielleicht der größte unterbewusste Stress bei dir?
Ich habe einen sexuellen Übergriff gehabt in der Kindheit. Also das war schon, es ist ja nicht das, was irgendwie passiert, sondern was danach irgendwo im System irgendwie bleibt, was das System daraus lernt. Und das irgendwo anzugehen, war auf jeden Fall ein Punkt. Daraus sind dann auch so Glaubenssätze entstanden wie Liebe gegen Leistung, ich muss immer irgendwie performen, um was wert zu sein. So diese Dinge, die haben mich sehr, sehr, sehr getrieben. Und da irgendwie dann so das alles zu verstehen, ja, und diese Sicherheit irgendwie auch wieder aufzubauen.
Ja, es tut mir leid. Du professionelle Hilfe genommen, um es aufzuarbeiten oder selbst durchgemacht?
Ich war so jung, dass ich mich da nicht dran erinnern konnte. Und deswegen wusste ich das irgendwo auch nicht. Klar, also es war irgendwo in mir drin, aber ich hatte es nicht im Bewusstsein. Und das war so ein bisschen das Tückische. Aber klar, auch irgendwie begleiten lassen, selbst auf einer Heilungsreise irgendwo gegangen und wollte halt immer irgendwie verstehen, wie das irgendwie so alles passiert. Und deswegen, also ich habe überhaupt keine Probleme, da irgendwie drüber zu reden. Und ja, das, aber ja, auch wie irgendwie, wie spannend. Ich finde es alles unglaublich spannend, wie intelligent dann auch einfach irgendwie der Körper ist und halt gerade so in der Kindheit dann irgendwie so Schutzmechanismen irgendwie entwickelt, dass man ja sowas nicht mehr wieder irgendwie erlebt. Und eigentlich in der heutigen Zeit irgendwie schützt mich das überhaupt nicht mehr. Es stresst mich eigentlich irgendwie viel mehr und das halt dann irgendwie wieder zu verlernen. Mhm.
Ja, danke fürs Teilen. Das bringt mich nochmal zu einem anderen Punkt, einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen, falls es interessiert, weil, wie gesagt, ich habe sehr viel zu Psychoneuroimmunologie gelesen und sehr viel mir auch angehört. Und wenn ich das richtig verstehe, du kannst mich korrigieren, sagt es ja auch aus, dass ganz viele Traumata, die in der Kindheit passieren, ob das jetzt solche Fälle sind wie bei dir, aber es kann auch einfach in Anführungsstrichen nur die Arbeitslosigkeit der Familie sein, wo dann Probleme gibt oder ein Alkoholismusproblem in der Familie. Also ich will das jetzt gar nicht mit nur, aber ne, jetzt, also es gibt verschiedene Traumata oder verschiedene Erlebnisse, die Kinder gemacht haben, dass das dazu führen kann, auch wissenschaftlich untersucht, dass das sogar Krebs und andere Krankheiten eher begünstigt und dass es dann gar nicht darauf ankommt, diesen Krebs zu heilen am Ende, sondern schon viel früher zu gucken, wie schafft man es, Kinder und Jugendlichen zu helfen, dieses Traumata, diese Erlebnisse, die sie vielleicht erlebt haben, zu regulieren ist jetzt das falsche Begriff, aber irgendwie gesünder damit umzugehen oder abzuschließen sozusagen, damit eben die Krankheiten, die Krebsarten gar nicht dann entstehen können. Habe ich das richtig zusammengebracht? Oder weil das konnte ich so ein bisschen rauslesen, dass anscheinend so Traumata in der Kindheit so einen großen Einfluss auf die spätere Gesundheit und Krebsentwicklungen hat.
Ich würde jetzt gar nicht direkt einen Zusammenhang dahingehend machen, aber was wir natürlich hier irgendwo sehen, ist, dass irgendwo Traumata zu dysregulierten Nervensystemen führen. Das Nervensystem nicht mehr auf den richtigen Kontext eigentlich irgendwie oder kontextbasiert reagiert, sondern man das Gefühl hat, also ja, dass das System ganz anders reagiert, obwohl es eigentlich kein Stressor ist, um es jetzt irgendwie so zu sagen. Wenn man natürlich dann über viele, viele Jahre in diesem Zustand ist, dann hat man ja immer auch irgendwie die Entzündung im Körper. Und dann können irgendwo andere Krankheiten erleichtert wahrscheinlich irgendwo dann auch folgen. Aber im direkten Zusammenhang, das ist ja,
aber es ist ja schwierig, das wissenschaftlich zu zeigen, aber ich habe das aus diesen Gesprächen rausgehört, ja, dass es Sinn machen kann, mit Jugendlichen und Kindern eben zu arbeiten, frühzeitig, damit ja diese Entzündungen ja gar nicht dann noch größer werden. Ne? Ja. Schön, Hanna. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wir haben eine Abschlussfrage, denn das Motto der Detox-Service ist ja, wir sollen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Stell dir vor, du hast die Telefonnummer aller Menschen in Deutschland und du kannst auf einem Knopfdruck eine Message an alle Menschen da draußen senden. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig im neuen Jahr anders machen sollten?
Dass generell mehr in Verbindung gedacht wird und nicht mehr oder auch nicht mehr so in diesem Schwarz-Weiß-Denken, viel mehr in Kontext Dinge irgendwie zu setzen. Das irgendwo. Und dann auch irgendwo den Punkt, dass der Körper unfassbar intelligent ist und eigentlich keine Fehler macht. Nur dass es dann irgendwie manchmal einfach diese Kommunikation nicht mehr da ist, die dann zu bestimmten Reaktionen führen. Und deswegen glaube ich immer halt irgendwie zu wissen, mein Körper ist unfassbar intelligent und ich möchte ihn nicht bekämpfen. Ich möchte eher dafür sorgen, dass er sich wieder regulieren darf und diesen sanften Blick vielleicht mit sich selbst auch zu haben.
Schön. Hanna, vielen, vielen Dank. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist auf LinkedIn und auf Instagram sehr aktiv. Dort findet man dich unter Hanna Samira Schmidt. Und wer mehr in die Psychoneuroimmunologie eintauchen möchte, auch dort, wie gesagt, es gibt Bücher, es gibt viele Podcast-Folgen draußen. Also echt ein sehr, sehr spannender Forschungsschwerpunkt, finde ich. Und ich bin echt gespannt, weil es noch so neu ist, in Anführungsstrichen, was so die nächsten Jahrzehnte vielleicht das ein oder andere auch in unserer Medizin vielleicht verändert oder in Behandlungen. Da bin ich echt sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank, Hanna.
Danke.
Zum Abschluss möchte ich nochmal an dieser Stelle Danke sagen. Danke fürs Zuhören, fürs Bewerten, fürs Teilen und vor allem fürs Weiterempfehlen dieses Podcasts. Ohne euch, also ohne die Menschen, die regelmäßig einschalten und auch die Folgen weitertragen, gäbe es Rebellisch Gesund in dieser Form auf jeden Fall nicht. Und vor allem gäbe es nicht die Offenheit so vieler spannender Gäste, ihre Gedanken, ihre Erfahrungen und auch ihre Perspektiven hier zu teilen. Für mich ist das wirklich jedes Mal eine große Freude, diesen Podcast zu hosten, diesen magischen Knopf der Aufnahme zu drücken und dann diese spannenden Gespräche zu führen und ja, wirklich so viele interessante Menschen zu begegnen. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich tierisch auf das kommende Jahr und auf viele, viele weitere Gespräche mit euch. Und an dieser Stelle alles, alles Liebe und Gute für euch. Wir hören uns ja schon bald wieder und bis dahin eine gute Zeit. Ich freue mich und bis bald.